Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt.
Israel hat gewählt, doch die Koalitionsgespräche zwischen dem Likud unter Benjamin Netanyahu und dem Bündnis Blau-Weiß unter Benny Gantz sind geplatzt. Wie es nun weitergeht, ist erst einmal ungewiss. Der bisherige Ministerpräsident Netanyahu hat kurz nach der Wahl davor gewarnt, Israel könne eine antizionistische Regierung erhalten. Also ein linkes Bündnis, das das zionistische Projekt in Gefahr bringen könne. Selbstredend sieht sich Netanyahu als einzigen Garanten für die Bewahrung des zionistischen Traums. Was genau er damit meint, bleibt jedoch schwammig. Dabei war das zionistische Projekt von jeher überwiegend links geprägt. Die Frage, wo der Zionismus heute steht, wird immer wieder heftig debattiert. Manche Historiker sehen in Netanyahu einen Neozionisten. Was das sein soll und worum es in dieser Debatte geht, hat Carsten Dippel nachgespürt.
Theodor Herzls Vision von einem jüdischen Staat wurde mit der Gründung des Staates Israel im Mai 1948 erfüllt. Dennoch sind grundsätzliche Fragen nach Identität und Verfasstheit teils weiterhin ungeklärt, sagt der Journalist Ofer Waldmann, der die Deutschland-Sektion des New Israel Fund, einer führenden Plattform für zivilgesellschaftliche NGOs in Israel, leitet.
Schon vor 100 Jahren stand man vor der gleichen Problematik, die man heute hat. Was ist Israel? Ist es ein jüdischer Staat? Ist es ein demokratischer Staat? Gibt es eine Spannung? Ist es ein Widerspruch?
Um das zionistische Projekt wird nicht nur politisch gerungen, sondern auch unter Historikern und Politologen kontrovers gestritten. Es berührt schließlich das Selbstverständnis des einzigen jüdischen Staates. Und damit auch die Frage, wie die Zukunft gestaltet und wie der Jahrzehnte andauernde Konflikt mit den Palästinensern gelöst werden kann. In dieser Debatte hat sich ein neuer Begriff etabliert, der des Neozionismus. Die in Berlin lebende israelische Historikerin Tamar Amadal betrachtet den Neozionismus als eine Antwort auf die Krise des Zionismus in den späten 1980er, frühen 90er Jahren.
Der Neozionismus will eigentlich, dass jegliche Verhandlungen mit den Palästinensern im Keim erstickt werden, damit man nicht in die Gefahr kommt, Kompromisse mit den Palästinensern oder mit anderen, auch mit der arabischen Welt, zu erreichen.
Damals sei nach der ersten Intifada ab 1987 die Palästina-Frage und die Besatzung ins israelische Bewusstsein gedrungen. Der Friedensprozess von Oslo wiederum sei eine Antwort auf diese Krise und Selbstbefragung Israels gewesen. Mit dem Mord am israelischen Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin im November 1995 scheiterte auch Oslo. Amadal sieht darin die Geburtsstunde des Neozionismus. Für die Befürworter des gemeinsamen Friedens begann sozusagen eine postzionistische Zeit. Die Gegner wurden Neozionisten. Amadal sieht im Neozionismus heute die Tendenz, die Territorialfrage zugunsten Israels zu klären. Sei es durch die Verendung von Siedlungsprojekten oder im Sinne einer Annexion der Westbank, wie sie kurz vor der Wahl erneut von Benjamin Netanyahu ins Spiel gebracht wurde.
Der Neozionismus will, dass Eretz Israel so bleibt, so genannt wird, auch mit den Begriffen Juda und Samaria, dass das auch entsprechend des Zionismus jüdisch besiedelt und vom israelischen Militär weiterhin besetzt werden wird, sodass man weiterhin die zionistischen Ziele, also die sogenannte Judaisierung von Palästina, weiterhin vollzieht.
Amadal hat zum Zionismus geforscht, eine Biografie über Shimon Peres geschrieben, ist im linken kritischen Spektrum verortet. Im Jahr 2006 gab sie aus Protest ihren israelischen Pass ab. Im Gegensatz zu Amadal sieht der Historiker Michael Wolfsohn den Zionismus politisch eher in der Defensive.
Außerhalb der jüdischen Welt war der Zionismus immer in der Defensive. Und der Antizionismus war, das lässt sich historisch leicht belegen, immer auch zugleich ein Teil des Antisemitismus.
Wenn sich heute der Neozionismus vor allem im rechtskonservativen Spektrum politisch äußert, so stecke darin eine gewisse Ironie. Denn ursprünglich war das zionistische Projekt eine linke Idee, sagt Wolfsohn.
Die Siedler sind unter nationalreligiösen Vorzeichen eine Fortsetzung der frühzionistisch-sozialistisch-sozialdemokratischen Pioniere. Und deswegen ist natürlich auch die Legitimationsgrundlage für die Kritiker der heutigen Siedler so schwach, weil die Kritiker wissen, eigentlich ist das Muster, das die Siedler anwenden, ein Muster, das wir entwickelt haben.
So ist es vielleicht kein Zufall, dass die ersten Siedlungen in der Westbank schon kurz nach dem Sechstagekrieg im Juni 1967 unter der regierenden Arbeitspartei entstanden. Sie ließ zu, dass religiös orientierte Siedler verlassene militärische Außenposten zu Siedlungen ausbauten. In der Westbank leben heute gut 600.000 Israelis, vorwiegend Siedler, die überwiegend nationalreligiöse Einstellungen haben. Judäa und Samaria sehen sie als integralen Bestandteil eines jüdischen Staates. Ein Blick auf die Landkarte zeigt einen Flickenteppich jüdischer Siedlungen inmitten verschiedener Zonen, die Teil des palästinensischen Staates sein sollen. Eine Zwei-Staaten-Lösung, wie sie von den Europäern favorisiert wird, sei heute schlicht nicht mehr umsetzbar, kritisiert Wolfson.
Die 600.000 Menschen können sie nicht umsiedeln, es sei denn mit Gewalt. Und Gewalt ist inakzeptabel. Und Gewalt gegen Siedler würde zu einem Bürgerkrieg führen. Mit anderen Worten, wer die Zwei-Staaten-Lösung fordert, ohne weiter zu denken und nur die Formel in den Raum wirft, programmiert einen Flächenbrand.
Als im vergangenen Jahr das umstrittene Nationalitätsgesetz verabschiedet wurde, warf das einmal mehr die grundsätzliche Frage auf, als wie jüdisch sich der Staat Israel begreift. Passt jüdisch und demokratisch zusammen? Der israelische Soziologe Uri Rahm warnte schon 2006 vor der Gefahr eines Ethnonationalismus, dem das Jüdische wichtiger sei als das Demokratische. Freilich haben auch die säkularen Zionisten, wenn sie von der Rückkehr ins Land der Väter nach Eretz Israel sprachen, sich immer auf die Bibel bezogen. Uri Elitzur, ein inzwischen verstorbener nationalreligiöser Publizist, brachte es einmal so auf den Punkt.
Ohne die biblische Erzählung sind wir nichts weiter als eine kolonialistische europäische Siedlungsbewegung.
Ofer Weidmann kritisiert, dass Israel immer mehr zu einem Staat für das jüdische Volk werde.
Was bedeutet das? Was ist es, Jude zu sein? Ist das eine religiöse Bezeichnung? Ist es eine ethnische Bezeichnung? Ist es eine nationale Bezeichnung? Das ist die Frage, was bedeutet es, Jude zu sein? Das heißt, leider ist die religiöse Identität in Israel oft ein Ersatz oder schlimmer sogar eine Brücke zu nationalen Fragen.
Für Historiker Wolfson liegt der Schlüssel zur Lösung in einer Föderation. Eine Vorstellung, die kaum vereinbar ist mit dem Konzept des Neozionismus. Doch der habe enorm an Relevanz gewonnen, sagt Amadal. Es gebe inzwischen eine breite Koalition verschiedener zionistischer Strömungen von rechts bis links. Grund dafür sei nicht zuletzt ein klarer Rechtsruck in der israelischen Gesellschaft, einsetzend mit dem Ausbruch der zweiten Intifada im Jahr 2000.
Die haben ihre Ziele erreicht, die Neozionisten, dass es nicht mehr salonfähig ist, den Frieden mit den Palästinensern überhaupt zu thematisieren. Keine Partei würde es machen jetzt, weil dann hieße das, dass sie Stimmen verlieren bei den jüdischen Israelis.
Wenn sicherheitsrelevante Fragen an die Stelle von politischen Grundsatzentscheidungen treten, sei es gelungen, den Konflikt weitgehend zu entpolitisieren, urteilt Amadal. Ein Symbol dieser Haltung sei die Mauer, die sich inzwischen als markante Schneise durch das Land zieht und sowohl das Kernland Israel als auch die Siedlungen in der Westbank von palästinensischen Gebieten trennt. Eine politische Lösung werde damit nicht erreicht.